ARD.
Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer,
kein Mucks, der Krimi-Podcast.
Aufmachen, Polizei. Keinen Schritt weiter, sonst schieße ich.
Bleiben Sie stehen.
Was ist denn passiert?
Ich habe es nicht getan.
Beantworten Sie meine Frage.
Das ist Anstiftung zum Mord.
Stimmt das?
Nein, das ist nicht wahr.
Sie sind ein Lügner.
Woher wissen Sie das?
Ich hatte keine Ahnung.
Wie ist eigentlich Ihr richtiger Name?
Gisela.
Woher wissen Sie, dass das ein Mann ist?
Meine Frau?
Ich?
Ach doch, vorgehen!
Weg mit dem Revolver!
Was denn, willst du ja mucksen?
Kein Mucks, herzlich willkommen zum Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka am Mikrofon. Unter diesem Titel wiederholen wir hier gut gealterte Radiokrimis aus Deutschland, historische Unterhaltungshörspiele und diesmal sogar ein ganz besonderes. Kein Mucks erscheint jeden Donnerstag zuerst in der ARD-Audiothek und kurz darauf bei allen anderen gängigen Plattformen. Es ist doch ganz einfach.
Sie brauchen nur den entsprechenden Kanal einzuschalten. Die Kanäle sind überall in den Programmzeitschriften angegeben. Falls es irgendwo doch noch Schwierigkeiten geben sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
So ist es, das kapiert doch jeder. Heute haben wir ein Hörspiel für Sie, das aus diesem Sender stammt.
Westdeutscher Rundfunk, zweites Programm.
Georg Friedrich Händels triumphierende Sarabande ist der dritte von vier Tänzen aus seiner Suite in D-Moll, Händel-Werkverzeichnis 437. Komponiert wurde diese Sarabande eigentlich für ein solistisches Cembalo, doch es gibt Bearbeitungen für Orchester und verschiedene Einzelinstrumente. In der Musikforschung wird vermutet, dass Händels Cembalo-Suiten, darunter auch die Sarabande, nie zur Veröffentlichung gedacht waren, sondern ihm selbst zur Übung dienten, vielleicht auch als improvisierte Variation oder Anleitung für seine drei Schülerinnen. Diese Zahl und die Sarabande selbst spielen in unserem nun folgenden Hörspiel eine wichtige Rolle. Das Triumvirat Denkt ist ein Krimi für drei Personen in drei Akten. Ein Arzt, ein Oberst und ein Pfarrer sitzen im Wirtshaus zusammen. Auch sie improvisieren, sie üben sich in angewandter Kriminalistik. Doch daraus wird ernst. Klassische Barockmusik von Johann Sebastian Bach, Jean-Baptiste Lully und eben Händel wird dazugegeben und stimuliert die nicht mehr ganz taufrischen Gehirne von Korff, dem Arzt, Albrecht, dem Oberst und Barkmann, dem Pfarrer. Dass die Musik in der Geschichte noch von Kassette kommt, zeigt uns, dass dieses Triumvirat in den 80ern regierte. Die feinen Frotzeleien der drei Herren wirken aber deutlich älter. Hören Sie also Das Triumvirat denkt, ein Kriminalstück von Gisbert Haafs mit Heinz Trixner als Arzt, Hans Korte als Oberst und Peter Pasetti als Pfarrer. Los geht es mit Johann Sebastian Bach. Viel Vergnügen.
Oh, oh. Das furchtbarste Spiel seit langem. Warum mussten Sie diese dummen Neuen aufheben, Doktor?
Eine Frage der Intelligenz, mein Lieber. Ihr Krankenhand war teuflisch leichtsinnig.
Wie man's nimmt. Wer kann denn ahnen, dass ein verzweifelt mitspielender Mediziner aus reiner Dummheit einen Neuen behält und damit den letzten Stich macht?
Vergessen Sie nicht meine geschmierte Zehen, Bergmann. Außerdem, was heißt aus reiner Dummheit? Sie sind Weltmeister im Verdrehen, Bergmann. Das war unsere Intelligenz.
Nett, dass Sie von Ihrer Intelligenz in der Vergangenheit reden.
Wie viel haben Sie gekriegt?
Nur 58. Oder furchtbares Spiel. Sagen Sie mal, ob die diese Trauermusik wegen des Kartenspiels aufgelegt haben? Sonst gibt's doch hier immer Hemba, Hemba, Hemba.
Ich weiß nicht, was Sie mit Hemba, Hemba meinen, aber das ist keine Trauermusik, sondern Bach. Und wegen Ihrer miserablen Skatkünste ändert der Wirt nicht sein Musikprogramm.
Sie, Oberst, sollten sich zurückhalten. Wer hat denn da vorhin aus dem Durchmarsch einen Durchfall gemacht?
Ja, Sie sind zänkisch, Bergmann. Hören Sie mit dem Nachkarren auf. Aber was die Musik angeht, wirklich arg feierlich, ne? Man traut sich kaum, ein Bier zu bestellen.
Wirt, noch ein Röntchen, ja? Vom alten Selben.
Übrigens kann ich Ihnen den Grund für die gehobene Musik nennen. Der Wirt hatte einen Kater.
Ich wusste nicht, dass Bach gegen Alkohol hilft. Interessant, nicht wahr, Albrecht?
Sehr, sehr. Ersetzt Bach den Rollmops?
Sie sollten einen armen alten Arzt ausreden lassen. Der Wirt hatte einen richtigen, leibhaftigen Kater. Übrigens ein widerliches Vieh.
Ach, meinen Sie dieses räudige Geschöpf mit O-Beinen? Hm? das manchmal durch den Schankraum streicht.
Ein ausgezeichnetes Selbstporträt, hochwürden.
Oh, jeder Abend kann ja heiter werden, wenn Sie beide in dieser Laune sind. Aber im Prinzip haben Sie es erfasst. Ich meine diesen furchtbaren alten Kater. Bloß streicht er nicht mehr durch den Schankraum. Er ist fort.
Ja, Sie wollen uns doch nicht einreden, Doktor, dass der Wirt Trauermusik spielt, weil ihm sein alter Kater abhandengekommen ist.
Doch, doch. Er hat sehr an ihm gehangen. Das ist wie ein Trauerfall. Da fragen Sie den Wirt selbst, wenn Sie mir nicht glauben.
Wir werden uns hüten. Nein, nein, nein. Wir mischen uns doch nicht in fremde Familienangelegenheiten.
Außerdem ist die Geschichte viel zu schön. Sie verlöre ihren beträchtlichen Charme, wenn man sie etwa für bare Münze nehme und überprüfte.
Bitte sehr, ganz wie Sie meinen. Aber es stimmt. Der Kater ist weg, deshalb ist eine Bachkassette im Gerät.
Na, dann wissen wir es ja. Also, wer gibt?
Der Pfarrer.
Na, nun walten Sie, Fürstbischof. Backmann, Backmännchen, worauf warten Sie?
Entschuldigen Sie, ich war ganz in Gedanken.
Oh, hat es weh getan?
Medizinisch kaum vorstellbar.
Was? Dass ich denke? Oder dass es weh tut, wenn ich denke? Oder wem es weh tut, falls ich denke? Oder wie?
Selten oder nie benutzte Teile atrophieren und werden mit der Zeit gefühllos. Wenn Sie also ausnahmsweise denken, Backmann, kann es kaum weh tun.
Reizend, sehr reizend.
Und überzeugend, finde ich. Woran haben Sie denn gedacht?
Ich habe gedacht an die wunderliche Vielfalt der Geschöpfe. Und daran, dass selbst der widerlichste Kater noch jemanden findet, der zu ihm hält. Bei Menschen ist es ähnlich.
Sie spielen offensichtlich darauf an, dass Korf und ich trotz allem jeden Dienstagabend mit Ihnen Skat spielen.
Nein, mitnichten. Ich dachte an ein verschwundenes Mitglied meiner Gemeinde.
Hatte dieses Mitglied ebenfalls Räude und O-Beine?
Ah, da kommt ja unser Bier. Also, Prost, Gentlemen.
Selber Prost.
Sie mich auch. Also, was ist mit dem Verschwundenen?
Tja, er ist futsch. Keiner weiß weshalb, niemand vermisst ihn. Aber alle tun, als seien sie traurig.
Mitglied Ihrer Gemeinde, sagen Sie, Bergmann. Ja, vielleicht ist er verschwunden, weil er nicht länger jeden Sonntag durch Ihre Visage von der Gottesschau abgelenkt werden wollte.
Das wäre neu. Der Mann war ein sehr solider Frömmler und immer vorne in der ersten Bank. Manchmal hatte ich den Eindruck, er kennt die Messe besser als ich.
Ja, ich weiß nicht, wie schlecht Ihre Kenntnisse der Messe sind, Bischof.
Ja, um wen geht es? Kenne ich ihn. Unser Ort ist ja nicht sehr groß.
Ich glaube schon, dass Sie ihn kennen, Doktor. Zumindest dürften Sie vor ein paar Monaten von seinem Verschwinden gelesen haben. Es geht um den Bauunternehmer Hubert Morgenthal.
Ach ja, ja, davon habe ich gelesen. Ist das schon wieder Monate her?
Also mir sagt der Name nichts. Ich habe nichts davon gelesen.
Na, das heißt nichts, Sergeant. Was haben Sie schon gelesen?
Herr Bergmann, bleiben Sie bei der Sache. Morgenthal ist also noch immer verschwunden?
Exakt, Medikus. Sie sagen es. Und das seit 4 Monaten.
Und ziemlich lange für unerlaubte Entfernung von der Trompe. Aber wie ist es möglich, dass Sie als papistischer Schamane eines Ihrer Schäfchen für einen Frömmler halten? Ich denke, niemand kann dem Vatikan je fromm genug sein.
Bin ich der Vatikan? Nein, ich bin es nicht, wie Sie unschwer erkennen. Mir fehlt zum Beispiel die Kuppel des Petersdoms. Aber was Morgenthal angeht, wissen Sie, meine Oma sagte immer, alles, was mit zu ist, ist ungesund. Zu viel, zu wenig, zu laut, auch zu fromm. Ja. Und in der exzessiven Form, in der Morgenthal die Frömmigkeit betrieben hat, grenzt sie an Sündhafte.
Das ist schön. Stellen Sie jetzt den neuen Katalog der Todsünden auf. Nicht nur Völlerei und Hoffart, nein, auch Frömmigkeit.
Zur Sache. Ich finde das Verschwinden von Hubert Morgenthal viel interessanter als Ihre Spitzfindigkeiten. Wie ist er denn verschwunden? Ich meine, hat jemand was gesehen? Hat Morgenthal sich einfach in Luft aufgelöst?
Ist er gen Himmel gefahren?
Er hat nachmittags gegen 5:30 seine Baufirma verlassen und ist nach Hause gefahren. Und dort hat er gegen 9 Uhr gesagt, er müsse noch mal kurz weg. Und kurz nach 9 hat jemand seinen Wagen in der Nähe des Bahnhofs gesehen. Der Mann von der Würstchenbude, genauer. Und seitdem niemand mehr.
Und der Mann von der Würstchenbude am Bahnhof ist ganz sicher, dass es Morgenthals Wagen war?
Ja, Morgenthal hatte ein auffälliges Auto, einen älteren Diesel mit zerbeultem Kotflügel und einer fiesen Farbe, rosa Metallic.
Wie geht?
Ja, das ist bestimmt auffällig, das gebe ich zu. Aber wieso fährt ein Bauunternehmer mit einem zerbeulten Wagen? Kann er sich die Reparatur nicht leisten?
Ich bin wie immer erstaunlich gut informiert, Oberst. Und deshalb kann ich Ihnen auch diese Frage beantworten. Morgenthal hat vor einem halben Jahr einen Unfall gehabt, war fast einen Monat im Krankenhaus und dann zur Kur. Und ein paar Tage, nachdem er wieder zu Hause war, ist er endgültig verschwunden. Bestimmt hätte er den Wagen reparieren lassen, früher oder später, aber er ist einfach nicht dazu gekommen.
Liebe Zeit, jemand hätte das Auto doch zur Werkstatt bringen können, während er mal im Krankenhaus war.
Er hätte schon. Morgenthal hat aber keinen an sein Auto rangelassen.
Ach.
Seine Frau zum Beispiel hat vor der Ehe einen Führerschein gemacht, aber seit sie mit Morgenthal verheiratet ist, kein Auto mehr gefahren. Fahren dürfen.
Nettes Kerlchen, dieser Herr Bauunternehmer. Ja,
das ist noch nicht alles. Er war da sehr strikt, von wegen, das Weib folge dem Manne nach und so. Seine Frau hat auch nie Einblick ins Geschäft bekommen. Und er hat 3 Töchter. 18, 16 und 14 Jahre alt.
Er scheint in regelmäßigen Abständen zu Hause gewesen zu sein.
Was? Ja. Also die Töchter. Alle 3 sind bei den mildherzigen Schwestern auf der Nonnenschule. Die Älteste macht demnächst Abitur. Sie möchte wohl studieren, aber Morgenthal meint, Frauen gehören ins Haus. Nicht auf die Universität oder in den Beruf.
Ah, das ist ja wirklich ein liebenswerter Charakter.
Ja, nicht wahr? Als er damals in Kur war, ist seine älteste Tochter einmal in die Diskothek gekommen, die wir Samstag im Pfarrheim machen. Und sonst durfte sie nicht mal in die katholische Disco. Von anderen Dingen ganz zu schweigen.
Ich habe mich immer gefragt, wieso er sich da draußen so einen Kasten hingesetzt hat.
Wovon reden Sie?
Ja, von seinem Haus draußen am Heldenbusch. Ich komme da oft vorbei, wenn ich Krankenbesuche auf dem Land mache. Da hat Montal sich ein Haus gebaut, aber was für eins. Erkennen Sie das nicht, Oberst? Sie gehen doch schon mal da draußen spazieren.
Ist das etwa dieses Monstrum mit der langen Mauer?
Ja, genau. Ein richtiger Familienbunker mit großem Garten und einer hohen Mauer ringsherum, damit niemand die Heiligkeit der Familie antasten kann. Und keine Nachbarn, weit und breit.
Ja, und aus diesem Haus ist er abends gegen 9 weggefahren. Nur kurz, wie er gesagt hat. Als er um Mitternacht nicht zurück war, hat die Frau bei der Polizei angerufen und sich erkundigt, ob irgendwo ein Unfall stattgefunden hätte.
Da hat er vielleicht irgendwem gegenüber Andeutungen gemacht, dass er verschwinden will, sich anders benommen als sonst.
Nein, soviel ich weiß. Angeblich hat er in den letzten Tagen in der Firma ein paar neue Projekte in Gang gebracht, um die er sich selbst kümmern wollte. Und er hat in seinem Garten gebuddelt, weil er ein paar neue Bäume pflanzen wollte.
Na, schon wieder sein Gartenliebhaber. Ja. Davon scheint es hier sehr viele zu geben.
Na, die Gemüsefreaks sind unter uns. Aber das passt natürlich. Morgenthal hat 3 Töchter gezeugt, wenn ich sie recht verstanden habe. Und nun pflanzt er Bäume. Dann muss er nur noch einen Feind töten und man wird ihn in den Senat aufnehmen. So war es früher mal üblich.
Sieht aber so aus, als ob ein Feind ihn erwischt hätte, oder?
Ach, wie makaber. Sind Sie denn so sicher, dass er tot ist? Er könnte doch auch einfach beschlossen haben, zu verschwinden und ein neues Leben anzufangen.
Ja, das passt nicht zu ihm. Aber was passt schon zu wem? Eine Midlife-Crisis bei Hubert Morgenthal, meinen Sie also?
Ja, was auch immer. Jedenfalls ist er futsch. Aber dafür muss es doch Gründe geben.
Ja, sicher. Aber erstens, wie viele Leute verschwinden jedes Jahr spurlos? Zahllose, glaube ich. Und zweitens, wir wissen zu wenig über Morgenthal und sein Verschwinden, also sind alle Mutmaßungen müßig.
Moment mal. Haben Sie nicht vorhin erzählt, er war nach seinem Unfall im Krankenhaus und dann auf Kur?
Ja.
Was halten wir denn vom berühmten Kurschatten?
Wie meinen Sie das?
Na, vielleicht hat er bei der Kur eine Frau kennengelernt, die ihn von seinem exzessiven Katholizismus geheilt hat. Und jetzt macht er sich mit ihr ein fröhliches Leben.
Wie auch immer. Wir wissen zu wenig, ja. Allerdings, ich kenne da ein paar Leute.
Wen?
Das fragen Sie, Korsch. Wir wissen doch alle, dass der Vatikan seinen eigenen Geheimdienst hat, ne? Bergmann kennt bestimmt die Cousine vom Nachtportier des Krankenhauses, in dem die Tante von Morgenthals Urgroßmutter geboren wurde.
Das Schlimme mit Ihnen, Oberst, ist, dass Sie seit Ihrer Pensionierung noch dümmer geworden sind.
Können Sie das präzisieren, damit auch ich es verstehe?
Mit Vergnügen. Sie tun das Gleiche wie vorher, nämlich nichts von Bedeutung. Aber vor der Pensionierung hat man Ihnen dabei auf die Finger geschaut. Das hat alles im Rahmen des Erträglichen gehalten. Seit niemand Sie mehr beaufsichtigt, ist es nicht auszuhalten. Was machen Sie eigentlich im Moment?
Ich schreibe eine Geschichte des Steigbügels und seiner Bedeutung für die Kriegs- und Weltgeschichte. Seit wann interessiert Sie, was ich mache?
Na, ich versuche nur, in Ihren Tätigkeiten einen Hinweis auf die Natur Ihrer Geisteskrankheit zu finden. Was mein privaten Geheimnis angeht, also vielleicht kriege ich bis zur nächsten Woche noch was raus.
Nur, das sollte mich nicht wundern. In unserem stillen Örtchen bleibt ja nichts lange verborgen. Vermutlich kommt am Ende sogar die Kirche dahinter.
Eigentlich seltsam, was auf dem Lande so alles passiert.
Eine Feststellung von tiefer Nachdenklichkeit, Doktor. Das Leben auf dem Lande ist voll von überraschenden Wiederholungen. Wiederholungen?
Was meinen Sie, Gorf? Das Verschwinden von Katern und Bauunternehmern?
Nein, nein. Ganz allgemein Verbrechen auf dem Lande. Nicht weit von hier, in einer kleinen Stadt am Niederrhein, haben sich auch so ein paar Dinge ereignet. Davon ein derart mysteriöses Verbrechen, dass es wohl ewig ungeklärt bleiben wird.
Aha, die nächste Horrorgeschichte.
Ja, ja, da hat ein Bauer mit Sorgfalt und Methode seine ganze Familie und zum Schluss sich selbst umgebracht. Und keiner weiß, warum.
Vielleicht war er einfach ein methodischer, sorgfältiger Mann, Ihr Bauer.
Na, das meine ich nicht. Ich meine, keiner weiß, weshalb er die anderen und sich selbst umgebracht hat. Mhm. Einen nach dem anderen. Beginnend mit dem Sohn, der mittags um 12 aus der Schule kam, dann die Tochter um 1, dann im Stundentakt die weiteren Söhne und Töchter. Schließlich hat er seine Frau angerufen, die in der Stadt bei Bekannten war, und gesagt, sie soll sofort nach Hause kommen, es wäre wichtig. Als sie nach Hause kam, hat er sie auch erschossen. Und dann sich selbst. Und er hat kein Testament, keinen Brief, kein Bekenntnis hinterlassen, nichts.
Wozu auch? Das hätte keinen mehr lebendig gemacht. Und das Leben ist so voller Rätsel, dass man sie auch dem Tod zubilligen sollte.
Naja, aber ich bin noch nicht fertig. Im gleichen kleinen Ort gab es eine liebe Oma, die ihren Enkeln immer viel Geld geschenkt hat. Sie hat nach und nach mehrere Ehemänner, Onkel und sonstige Verwandte mit E605 beseitigt und jeweils beerbt. Aber von dem Geld nichts für sich behalten. Na, ist das nicht ein Motiv? Massenmord aus Zuneigung zu den Enkelkindern.
Hatte Morgenthal Enkel, von denen wir nichts wissen, oder? Oder warum erzählen Sie uns das?
Ich erzähle das nur, um festzustellen, dass es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt.
Als anderswo, ich weiß.
Ach Quatsch, dass es mehr finstere Dinge in kleinen Orten gibt, als die Leute sich vorstellen. Gemeinhin denkt man ja bei Gewaltverbrechen eher an düstere Großstadtstraßen.
Also ich denke grundsätzlich ungern...
Was wir alle wissen.
Ich denke ungern an düstere Großstadtstraßen. Nicht mal im Zusammenhang mit Morden.
Und dann gab es da noch die beiden alten Freunde, die über gemeinsame Finanzen in Streit geraten sind. Sie waren im Büro des einen und der hat plötzlich die Pistole aus der Schreibtischschublade gezogen und den anderen erschossen.
So einfach? Über den Schreibtisch weg?
Ja, toll, nicht wahr?
Nein, normal. Toll wäre es, wenn er ihn auf die kurze Entfernung verfehlt hätte. Also sind Sie jetzt fertig mit Ihren Kleinstadtmorden?
Im Prinzip ja. Ich wollte damit insgesamt nur sagen... Wir wissen nichts über unsere Mitmenschen.
Als Pfarrer und Beichtvater widerspreche ich Ihnen heftig, Doktor. Ich weiß jedenfalls genug, um keinerlei Illusionen zu haben.
Meine Herren, das Bier wird schal. Die Skatkarten haben lange genug geruht. Das Verschwinden von Hubert Morgenthal können wir sowieso nicht klären. Sollen wir vielleicht wieder mal ein bisschen spielen zur Abwechslung?
Von mir aus. Aber ich finde das alles sehr interessant. Herr Bergmann, sehen Sie doch mal zu, ob Sie bis nächsten Dienstag mehr herauskriegen.
Ich will zusehen, was ich machen kann. Wer gibt?
Immer der, so saudum fragt.
Ah, na gut. Ich gebe gern, denn erstens, es geben seliger. Den nehmen und zweitens waren die Karten, die Sie beide mir zuletzt gegeben haben, so miserabel, dass ich sie nur unter Aufbietung aller Nächstenliebe angenommen habe.
Oh Mensch, Bergmann, was haben Sie sich da bloß wieder zusammengemischt?
Jedem das, was er verdient, Doktor. Sie reden.
Also für solche Karten sind schon ganz andere Leute erschlagen worden, Bischof.
Schauen Sie doch nicht so sauertöpfisch rein, mein Kolonel. Sonst bringt man Sie um und begründet es auch noch unwiderleglich.
Und wie?
Na, schauen Sie sich doch sein Gesicht an, Doktor. Wenn jemand den Obristen tötet und dazu als Begründung anführt, unser Dorf soll schöner werden, kann ihm doch keiner widersprechen, oder?
Sehr witzig, genau wie die Karten. Ich passe.
Ja. Dann sind Sie dran, Monsignore.
Oh. Na denn. 18.
Und ob?
20.
Und wie?
Und das liebe kleine Ass, Obers? Wo ist es denn? Ah, da kommt es ja. Jetzt schauen Sie mal, was ich hier noch habe. Den Karo Knaben. Oh, danke, Gott, meine Herren.
Also einmal sollen Sie auch gewinnen dürfen, Eminenz.
Und bisher war es so schön still. Jetzt geht die Trauermusik wieder los. Bach oder was auch immer das ist.
Händel, Hochwürden, Händel.
Suchen Sie Streit, Doktor. Sie klingen so händelsüchtig. Ist das immer noch Trauermusik für den entlaufenen Kater?
Ja, obwohl ich es beleidigend finde, Händels triumphierende Sarabande als Trauermusik für einen räudigen Deserteur einzusetzen.
Übrigens ist mir ein Grund für das Verschwinden des Katers eingefallen, der sich allerdings ihrer Scharfsicht entziehen durfte, meine Herren, weil ihm das nötige Einfühlungsvermögen fehlt.
Dann führen Sie uns doch den Finger beim Einfühlen.
So ein Kater hat, anders als ein alter Priester, kein Gelübde abgelegt und folglich gibt es keinen zwingenden Grund, den Zölibat einzuhalten für einen Kater. Vielleicht ist gerade Hochsaison bei Katzen.
Möglich, aber höre ich da Neid in Ihrer klerikalen Stimme?
Bergmann, Sie wollten doch versuchen, mehr über den Bauunternehmer Morgenthal zu erfahren.
Ah ja, gibt's was Neues?
Wie man's nimmt. Morgenthal zeichnet sich immer noch durch eine Abwesenheit aus, die in dieser intensiven Form ungewöhnlich ist, aber ich weiß inzwischen ein bisschen mehr.
Woher unwürdig?
Na, zum Beispiel wissen die Damen vom Kaffeekränzchen im Altenheim immer mehr als die Polizei und Zeitung zusammen. Und es gibt Leute, die nie ohne einen kleinen Schwatz an mir vorbeigehen können.
Also das verstehe, wer will. Ich würde nicht mit einem kleinen Schwatz, sondern mit einem großen Bogen an Ihnen vorbeigehen.
Woher wollen Sie den nehmen, General? Sie sind demobilisiert. Außerdem haben Sie keine Pfeile. Und damit wäre auch der größte Bogen nutzlos.
Zur Sache. Also, was haben Sie rausgekriegt?
Fassen wir zusammen. Morgenthal hat einen Unfall. Sein Wagen wird zerbeult. Er muss ins Krankenhaus, danach zur Kur. Er kommt zurück, ist in ein paar Tagen in der Firma, verschwindet abends gegen 9 von zu Hause und wird noch einmal in seinem auffälligen Wagen gesehen und bleibt verschwunden. Soweit waren wir, nicht wahr?
Richtig. Und wir hatten vermutet, dass der frömmelnde Herr Morgenthal, der seine Frau und Töchter gängelt, vielleicht bei der Kur eine nette Frau getroffen und sich zu ihr verkrümelt hat.
Ja, aber wovon soll er nun fast 4 Monate lang gelebt haben?
Hatte er kein Geld bei sich?
Ja eben, das ist überprüft worden. Vielleicht hatte er ein paar Hunderter, mehr aber nicht.
Keine Schecks, Kreditkarten, Konten im Ausland? Es gibt viele Möglichkeiten.
Ja, die gibt es, aber sie treffen nicht zu. Seit Morgenthal verschwunden ist, hat niemand etwas von seinen Konten abgebucht. Er hat kein Geld mitgenommen und seitdem nichts abgehoben.
Der Oberst hat was von Auslandskonten gesagt.
Ja, aber das ist unwahrscheinlich. Sehen Sie, Morgenthal war ein rechtschaffener Geizhals. Er hat immer dafür gesorgt, dass die Bücher in Ordnung waren. Die Firma hat ihm monatlich sein Gehalt überwiesen und weiteres Geld, Privatentnahmen oder so, hat er nicht bezogen. Er hat auch keine Firmengelder ins Ausland transferiert. Und von seinem Gehalt konnte er gut leben, mit seiner Familie, aber sicher keine großen Summen ins Ausland verschieben. Ich frage Sie und mich also, wovon hat er in den letzten Monaten gelebt?
Vielleicht hat er jemanden erpresst und das erbeutete Geld in der Schweiz oder auf den Bahamas versteckt. Vielleicht hat der Erpresste ihn umgebracht. Was gibt's da zu lachen, Mann?
Ja, das kann ich Ihnen sagen, Oberst. Sie müssen sich schon entscheiden. Entweder hat Morgenthal erpresst und lebt von der Beute, oder der Erpresste hat ihn umgebracht und dann lebt Morgenthal nicht mehr von der Beute. Ja, beides zusammen geht nicht.
Wir können eine Rechnung mit mehreren Unbekannten nicht dadurch lösen, dass wir noch 2 Unbekannte hinzuerfinden. Nein, nein. Wir müssen uns an das halten, was wir wissen.
Und was ist das schon? Nichts. Außer, dass er weg ist und kein Geld abgehoben hat. Seit 4 Monaten.
Das legt den Schluss nahe, dass er inzwischen verhungert ist.
Moment mal.
Ein langer Moment.
Was ficht Sie an, Korf?
Mir kommt da gerade eine Idee.
Schon wieder?
Nun lassen Sie doch ausreden, Sie nörgelnder Novize.
Eine Geschichte, die ich mal gelesen habe. Wie war doch gleich der Titel?
Also an das eine Buch, das Sie gelesen haben, werden Sie sich doch auch nach 40 Jahren noch erinnern.
Ich hab's. Eine Geschichte von Hawthorne. Sie wissen schon, der mit dem scharlachroten Buchstaben. Von dem gibt es eine kurze Erzählung, die heißt Wakefield. Darin beschreibt er, wie ein Mann morgens aus dem Haus geht und dann überkommt ihn etwas, das er selbst nicht genau benennen kann. Er mietet sich eine Straße weiter ein Zimmer, sucht sich, glaube ich, eine andere Arbeit unter falschem Namen und geht nicht mehr nach Hause zurück. Manchmal kommt er abends an seinem Haus vorbei und schaut durchs Fenster. Immer wieder nimmt er sich vor, heimzukehren, aber er schafft es nicht. Schließlich, nach vielen Jahren, ist er gerade auf der Straße, als es zu regnen beginnt. Und da geht er einfach so, um aus dem Regen zu kommen, in sein Haus. 20 Jahre oder so, nachdem er es verlassen hat. Und die ganze Zeit war er nur wenige 100 Meter entfernt.
Aha.
Ja, was heißt da aha?
Ein Ausruf des Erstaunens steht in jedem Wörterbuch.
Sie meinen also, Doktor, Morgenthal ist vielleicht ganz in der Nähe, hat nur keine Lust, nach Hause zu gehen.
Ja, mir wäre das nicht möglich.
Ein neues Leben, eine neue Existenz. Sie meinen, dass Morgenthal eine Art Midlife-Crisis durchmacht und bei Null anfangen
will? Ja, so ähnlich. Das würde zum Beispiel erklären, weshalb er kein Geld abhebt. Er arbeitet irgendwo unter falschem Namen, um sich zu beweisen, dass er nicht zu alt ist, um neu anzufangen.
Nette Idee, aber wir sind hier in der Bundesrepublik, nicht bei Hawthorne. Wo ist der rosa metallikfarbene Diesel mit dem zerbeulten Kotflügel?
Oh, den hat er vielleicht verkauft.
Na, das wüsste aber ein Straßenverkehrsamt. Und dann wüsste es auch die Polizei. Und die weiß nicht.
Also ich finde die Idee von Korff gar nicht schlecht. Nehmen wir an, Morgenthal will neu anfangen. Aber nicht unbedingt 100 Meter von seinem Haus entfernt.
Sie meinen, Oberst, er ist in die nächste größere Stadt gegangen, um ein neues Leben zu beginnen.
Also ich mache es spaßeshalber mit, meine Freunde. Wo kann er sein? Im Inland, im europäischen Ausland? In Übersee?
In der europäischen Gemeinschaft kann er sich frei bewegen.
Ja.
Vielleicht ist er an der Grenze nicht mal kontrolliert worden.
Ja, aber es bleibt der Wagen. Morgenthal wird gesucht, nicht nur bundesweit. Ein rosa metallikfarbener Diesel mit zerbeultem Kotflügel fällt auch in Frankreich auf. Sogar in Bayern.
Ja, vielleicht hat er den Wagen nur verwendet, um einen Flughafen oder ein Fährschiff zu erreichen.
Ja, dann müsste der Wagen seit Monaten auf einem Parkplatz stehen. Und das wäre auch dem schläfrigsten Polizisten aufgefallen.
Sie meinen, wir kommen nicht mit dem Wagen herum?
So ist es, Doktor. Morgenthal hat sein Haus mit dem alten Diesel verlassen und seitdem ist auch der Wagen verschwunden. Und wenn wir Morgenthal finden wollen, müssen wir klären, was mit dem Wagen geschehen sein könnte.
Ausgeschlossen, dass er noch damit herumfährt?
Ziemlich. Das Ding ist zu auffällig.
Ja, vielleicht hat er den Wagen irgendwo abgestellt. Und er ist gestohlen worden, umgespritzt, mit neuen Kennzeichen versehen.
Das, teurer Freund, setzt einen gewissen Professionalismus voraus. Es gibt sicherlich überall Leute, die einen Wagen stehlen, umspritzen und neu nummerieren können. Aber das sind Profis. Und Profis klauen keinen alten Diesel. Sie klauen neue, unauffällige Karossen oder Luxuslimousinen.
Hm. Ja, Sie meinen also, nur ein Profi könnte den Wagen unauffällig verschwinden lassen. Diesen Wagen aber würde kein Profi nehmen.
Genau.
Ja, also, versuchen wir es doch mal anders. Wer profitiert von seinem Verschwinden?
Ah ja, das wollte ich eben vorschlagen. Das berühmte alte Qui bono. Ja.
Das ist Latein, Obrist. Und heißt so viel wie, was nützt es mir? Ja,
bla, 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 bla.
Bergmann, Sie kennen sich doch offenbar ganz gut aus in der Angelegenheit. Wer profitiert denn nun von Morgenthals Verschwinden oder Ableben?
Niemand. Und das macht es ja so verwickelt.
Ja, wieso niemand? Was geschieht mit der Firma?
Die Firma wird vom Geschäftsführer weitergeleitet. Sie wird wie bisher jeden Monat Geld an die Familie überweisen. Und für den Fall seines Todes hat Morgenthal angeordnet, dass die Baufirma zunächst weitermacht wie bisher.
Na gut, zunächst. Wie lange?
Tja.
Und was dann?
So, hier wird die Sache nur wirklich, sagen wir, merkwürdig. Morgenthal ist, wie ich Ihnen erzählt habe, ein sehr strikter Familienvater. Die älteste Tochter macht bald Abitur. Und soweit ich weiß, wollte Morgenthal eine Art dynastischer Verbindung herstellen. Und zwar hat sein wichtigster Geschäftsfreund oder Konkurrent, wie man es nimmt, einen 23-jährigen Sohn.
Ja, Sie wollen es doch nicht erzählen. Der alte Morgenthal will seine Tochter mit dem Sohn des Konkurrenten verheiraten. Wie im Mittelalter, was?
Doch, so ähnlich. Und jetzt passen Sie auf. Das Testament sieht vor, dass die Firma bei Morgenthals Tod auf Tochter und Schwiegersohn übergeht, wenn die Ehe bis dahin geschlossen wurde.
Ja, und? Ja, das wäre doch ein tolles Mordmotiv, oder? Schwiegersohn killt Schwiegervater und erbt Firma.
Wenn es so wäre. Das hat aber einen Haken. Die Ehe zwischen Morgenthals Tochter und dem Sohn des Konkurrenten ist bisher nicht geschlossen worden.
Aha.
Jawohl. Und da dies so ist, wird die Firma, falls Morgenthal nicht mehr auftaucht, nach einem Jahr von Treuhändern übernommen und gegen Rente verkauft.
Ach.
Und das ist alles so geregelt, dass niemand viel daran verdienen kann.
Ja, was ist mit der Belegschaft? Und was mit der Familie?
Die Belegschaft soll übernommen werden, wenn der Laden verkauft wird. Und die Familie bekommt jeden Monat eine Art Gehalts- oder Rentenscheck.
Aber mit anderen Worten, niemand hat was davon.
So ist es. Ein Mann mit auffälligem Auto verschwindet ohne Geld. Es gibt kein Motiv, ihn verschwinden zu lassen, und Morgenthal selbst hat kein Motiv, abzuhauen.
Dann bliebe also nur die kleine Freundin irgendwo.
Die kleine Freundin müsste irgendwo leben, und Morgenthal müsste sie irgendwo kennengelernt haben.
Eine erstaunlich plausible Annahme, du liebe Güte.
Halt dir doch die Klappe, Korff. Morgenthal ist seit Jahren kaum woanders als entweder im Büro oder zu Hause und in seinem Garten gewesen. Und wenn er weg war, dann mit Familie. Die einzige Möglichkeit, jemanden kennenzulernen, hätte er also bei seiner Kur gehabt, nach dem Unfall. Aber das ist überprüft worden. hat man mir versichert.
Wer ist Mann?
Sie erwarten doch nicht, dass ich meinen Informanten einen Mitarbeiter von Morgenthal preisgebe, Herr Richter. Alle Personen, mit denen Morgenthal während seiner Kur Kontakt hatte, sind dort, wo sie sein sollten. Und keiner weiß was.
Was haben wir also? Einen verschwundenen Bauunternehmer, der keinen Grund hat, zu verschwinden. Es hat aber auch sonst niemand einen Grund, ihn verschwinden zu lassen. Keiner profitiert davon. Wo kann er also nur stecken?
Ja, ich weiß es nicht, Captain. Eigentlich müsste er hier sein. Aber wir haben ja schon bei anderer Gelegenheit festgestellt, dass die Logik nicht das Leben ersetzt.
Ich möchte noch einmal auf diese Geschichte von Hawthorne zurückkommen. Ich bin immer mehr überzeugt davon, dass Morgenthal demnächst wieder auftaucht und dass er die ganze Zeit nicht weit von hier war und sich köstlich über die Suche amüsiert hat.
Morgenthal war weder ein amüsanter noch ein sich amüsierender Typ. Aber meine Herren, ich finde, wir beenden diese müßige Debatte und kommen wieder zu den ernsten Dingen des Lebens. Skat und Bier.
Wirt, 3 Töpfchen vom schnellen Hellen.
Ich glaube, ich bin dran. Da und da. Und noch ein paar für Sie.
Schlimm. Schlimm, was haben Sie da wieder an den Pfoten, Mann? Das gute Braune. 18, Albrecht.
Gewisslich, Badre, hab ich.
Nachdem dieser einleitende Ramsch prächtig in die Hose gegangen ist...
In die Soutane unwürden, in ihre nämlich.
...bringt der jählings einsetzende Lärm mich zu der Frage, was der räudige Kater macht. Ist das immer noch Trauermusikow? Sie sind doch der Spezialist für sowas.
Dieses Bergmann ist Jean-Baptiste Lully, ein liebertes Männchen. Unser Wirt ist aber genauso ein Banause wie Sie, was Musik angeht. Er trauert tatsächlich mit dieser Barockmusik um sein totes Katerfeld.
Nun, vielleicht geht es ihm wie den Rundfunkprogrammierern. Alle klassische Musik ist ernst. Also der Kater ist ernstlich tot.
Ja, er hat sich vor ein paar Tagen im Zustand fortgeschrittener Verwesung im Hinterhof gefunden.
Was uns natürlich zur Frage bringt, gibt's was Neues im Fall Morgenthal?
Er hat sich nicht verwest im Hinterhof eingefunden, wenn Sie das meinen, Albrecht.
Nichts Neues? Überhaupt nichts?
Sie klingen enttäuscht, Doktor. Nein, es gibt nichts Neues. Die Polizei sucht noch oder nicht mehr. Jedenfalls hat sie ihn nicht gefunden. Und niemand weiß was.
Doch.
Ach, wer und was?
Ich weiß was. Ich hab's durch pures Denken rausgekriegt.
Uiuiui.
Ja, mir fehlt nur noch ein Steinchen zum Mosaik.
Ein verwester Kater? Ein um diesen mit Barockmusik trauernder Wirt? Das Triumvirat von Obrist, Pfaffe und Quacksalber ratlos. Und plötzlich fängt der Doktor an, Mosaiken zu legen. Hilfe, Hilfe.
Bergmann, Sie können mir das letzte Steinchen liefern.
Ja.
Sie haben gesagt, Morgenthal war viel in seinem Garten. Und bevor er verschwand, wollte er ein neues Beet anlegen oder sowas.
Ja, Rhododendren wollte er pflanzen. Er hat sie bestellt und bekommen und dann hat er angefangen zu buddeln. Aber der Boden da draußen ist ziemlich schwer. Wohl dem Hobbygärtner, der gleichzeitig Bauunternehmer ist.
Vielseitigkeit schadet nimmer nicht, aber wieso hier?
Das waren schon früher größere Büsche, die Morgenthal bekommen hat. Und der Boden da draußen ist, wie gesagt, die reine Kleie. Also hat Morgenthal einen seiner eigenen Bagger kommen lassen, ein riesiges Loch gebuddelt und mit Torf aufgefüllt.
Aha, aha, Dele. Ganz aufgefüllt? Ja.
Mein Informant, ein Pfarrkind, beichtet auch immer sehr verwaschen. Er hat nichts Genaues gesagt. Jedenfalls ist Morgenthal verschwunden, bevor er die Rhododendren in seinem Torfloch hat einbuddeln können.
Und was ist mit den Rhododendren passiert?
Wieso? Ich glaube, seine Frau und seine Töchter haben sie so eingepflanzt, wie er es vorgesehen hatte. Schließlich lässt man ja Rhododendren nicht einfach so herumstehen, oder?
Da hören Sie doch mit Ihren Rhododendren auf. Was hat das mit Morgenthal zu tun?
Viel. Viel. Bergmann, Sie haben gesagt, die älteste Tochter von Morgenthal ist damals, als er zur Kur war, einmal in ihrer katholischen Diskothek gewesen, samstags im Pfarrheim.
Ja, habe ich. Ich stehe dazu. Auch durch dumme Anwürfe bringt mich niemand zur Untreue gegenüber abgelegten Worte.
Oh Gott, dieses Geschwätz. Sie legen doch Ihre Worte ab wie normale Menschenkleider. Abgelegte Kleider, Wortlumpen.
Hören Sie mit dem Gezänke auf. Bergmann, ist die Tochter in der letzten Zeit
wieder mal in diese Pfadisco gekommen?
Ziemlich regelmäßig. Sie nutzt die Abwesenheit des geliebten Vaters schamlos aus.
Weder geliebt noch schamlos. Normal, würde ich sagen.
Sie hat keiner gefragt, Albrecht. Meine Herren, merken Sie denn noch immer nichts?
Ja, es zieht. Und unsere Gläser sind leer. Ja. Das ist, was ich merke und bemerke. Wirt, drei Stück vom gleichen, ja?
Ja, nun machen Sie es doch nicht so spannend, Korf. Was sollen wir denn merken?
Wo würden Sie eine Stecknadel verstecken?
Nicht im Heuhaufen. Jemand zum Beispiel, ein pensionierter Oberst, könnte sich beim Dessert den Mundwinkel aufschlitzen.
Also diese unqualifizierten Anwürfe beiseite lassend. Ich würde eine Stecknadel in einem Nadelkissen verstecken, unter anderen Stecknadeln.
Richtig. Und wenn Sie eine Leiche zu verstecken hätten?
Keine unvorsichtigen Bekenntnisse, Oberst.
Leiche? Auf dem Friedhof, unter anderen Leichen.
Ja, das ist eine Möglichkeit. Sehen wir das mal abstrakt. Was haben Nadeln im Nadelkissen und Leiche auf dem Friedhof gemein?
Nadel im Kissen und Leiche auf Friedhof fehlt sich bei allem bestimmtes Artikel.
Er lallt, Papist. Er lallt übler denn je. Koff, ich weiß immer noch nicht, worauf Sie hinaus wollen.
Es ist doch ganz einfach. Beide, Nadel und Leiche, sind da, wo sie hingehören, wo keiner sie sucht, wo sie keinem auffallen.
Und? Wenn ich auf der Kanzel stehe, wo ich nicht gehöre, falle ich trotzdem auf.
Weil Sie leben und labern. Morgenthal labert nicht.
Und lebt nicht mehr.
Wie können Sie da so sicher sein?
Das war zuerst nur eine Vermutung. Ich habe mir gesagt, jemand, der nicht aufzufinden ist und seit 4 Monaten kein Geld von seinem Konten abgehoben hat, ist vielleicht ganz einfach tot.
Na, ganz einfach, natürlich. Aber wieso? Wir haben doch keinerlei Motiv für einen Mord gefunden. Denken Sie etwa an Selbstmord?
Nein, Mord. Wir haben das Motiv ein paar Mal in der Hand gehabt und übersehen. Wir haben in der falschen Richtung gesucht.
Sie meinen, die Frage, wer von Morgenthals Tod profitiert, diese Frage ist falsch?
Allerdings, wenn man das Profitieren eng auffasst, materiell. Materiell profitiert niemand von Morgenthals.
Also wenn es ins Immaterielle geht, dann hat ein alter Atheist wie ich nichts zu suchen. Machen Sie das untereinander aus, meine Herren.
Wie meinen Sie das? Immateriell?
Ich meine, dass wir alle drei Illusionen über die Heiligkeit der Familie und die Innigkeit familiärer Bindungen haben.
Teufel! Ach ja, natürlich. Das liegt auf der Hand, seit wir darüber reden. Sehr gut, Kopf.
Ach, meinen Sie, Frau und Tochter haben Morgenthal umgebracht?
Na, tun Sie doch nicht so empört. Sowas kommt in den besten Familien vor, sogar päpstlich.
Ja, aber wie? Und warum? Welches Motiv sollten Sie denn haben?
Ja, das haben Sie uns doch selbst genannt, Bergmann. Der tyrannische Vater, der Frau und Kinder zu einem mittelalterlichen Lebenswandel zwingt.
Ja, ist das denn ein Mordmotiv?
Übertriebene Katholizität, aber allemal.
Die Frau darf weder ins Geschäft noch ans Auto. Die Töchter dürfen weder in die Diskothek noch auf die Universität. Die Älteste soll den Sohn eines Geschäftsfreundes heiraten, vermutlich ohne gefragt zu werden. Also ich finde, das reicht völlig aus, um einen Mord zu begehen.
Ja, wieso haben Sie ihn dann nicht schon längst umgebracht?
Ja, auch dafür gibt es Gründe, die Sie uns genannt haben, Bangmann. Morgenthal ist nie lange von der Familie fort gewesen. Dann hatte er den Unfall, kam ins Krankenhaus, musste zur Kur. Frau und Töchter waren erstmals allein und die Älteste ist in ihre komische Pfarrheimdiskothek gekommen. So haben sie Blut geleckt. Zum ersten Mal konnten sie tun, was sie wollten, ohne sich nach den starren Vorstellungen des Vaters richten zu müssen. Und als er aus der Kur zurückgekommen ist und wieder dafür gesorgt hat, dass alles so läuft, wie er es haben will, da haben sie ihn beseitigt. Weil sie endlich leben wollen.
Überzeugt mich. Gutes Motiv. Ich bin für Straffreiheit.
Moment. Nicht so schnell. Ich stelle meine kirchlichen Vorbehalte mal zurück. Aber wie? Wie haben Sie ihn umgebracht? Was ist mit dem Wagen? Er ist doch abends noch mit dem Wagen gesehen worden.
Denken Sie doch mal nach, Bergmann. Kurz nach 9 hatte der Mann aus der Würstchenbude den alten rosa Metallic-Diesel mit zerbeultem Kotflügel gesehen. Richtig?
Ja, eben.
Aber, teurer Freund, um diese Zeit ist es dunkel. Ich glaube durchaus, dass bei der guten Beleuchtung von unserem Bahnhof der Wagen zu sehen war. Aber wer hat ihn gefahren? Glauben Sie, nach Anbruch der Dunkelheit könnten Sie erkennen, wer in einem Wagen sitzt?
Aber außer Morgenthal hat niemand den Wagen je angefasst und keiner aus der Familie konnte ihn fahren.
Nein, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Sie haben uns selbst gesagt, dass die Frau einen vorehelichen Führerschein gemacht hat. Bestimmt kann sie nicht mehr blendend fahren, aber es dürfte ausreichen, um abends, wenn kaum Verkehr ist, eine Runde durch den Ort zu drehen. Und, mein Lieber, wenn Morgenthal zu diesem Zeitpunkt schon tot war, wer sollte es der Frau dann verbieten, mit dem Wagen zu fahren?
Das wäre natürlich möglich, aber wozu fährt man mit dem Wagen eines Toten abends durch die Stadt?
Nehmen Sie mal an, Sie bringen Morgenthal um. Die einfachste Möglichkeit, den Verdacht von sich abzulenken, ist, dafür zu sorgen, dass jemand ihn noch sieht. Oder glaubt, ihn zu sehen, wenn er schon längst tot ist. Sie setzen sich also in den Wagen, den viele Leute kennen, und fahren am Bahnhof vorbei, weil sie wissen, dass der Würstchenstand noch geöffnet ist. Da steht bestimmt jemand, der bezeugen kann, dass er den Wagen gesehen hat.
Ja, ja, und dann? Wohin mit dem Wagen?
Moment.
Ja, wieder zurück nach Hause.
Und wenn auf der Heimfahrt jemand den Wagen sieht, ein Passant, ja, dann ist doch das ganze Alibi im Eimer.
Ja, die Frau muss ja nicht unbedingt den gleichen Weg zurückgefahren sein. Aus der Stadt hinaus und dann über einsame Feldwege im großen Bogen heim. Und wenn sie da jemand sieht, dann sieht sie den auch und kann notfalls umkehren.
Also rein in die Stadt, gesehen werden, andere Ausfallstraße und ungesehen über Feldwege zurück.
Ja. Schauen Sie, alles ist ganz einfach. Wir haben ein Motiv. Der Alte hat alle tyrannisiert. Sie haben einmal das Blut der Freiheit geleckt, um es so auszudrücken, und jetzt wollen Sie nicht länger mitspielen. Das ist das Motiv. Sie haben nichts zu verlieren, denn wenn Morgenthal stirbt oder verschwindet, geht finanziell alles weiter wie bisher. Sie brauchen ihn also nicht einmal als Ernährer, weil er es so gut organisiert hat.
Also ich bin überzeugt. Motiv und Risikoberechnung stimmen. Es bleibt nur die Frage, wie Sie ihn umgebracht haben. Und wo sind die Leiche und der Wagen? Wir haben uns ja über diesen verdammten alten Diesel nun schon reichlich den Kopf zerbrochen.
Ja, brechen Sie noch ein bisschen, Oberst. Sie auch, Bergmann. Wir waren uns einig, dass der Wagen überall auffällt. Ja. An Grenzen, auf Parkplätzen, wo auch immer. Ja, ja. Was aber, wenn er nicht mehr auffallen kann, weil er nicht mehr existiert?
Abermals, ich sehe, worauf Sie hinausfallen. Oh, das ist stark. Hm? Das ist... Tja, wie ist das? Das ist genial einfach. Aber es ist auch monströs.
Also, Doktor, ich muss Sie loben. Wo fällt die Nadel nicht auf? Dort, wo sie hingehört.
Ja, nicht wahr? Die Frage, auf welche Weise die Frau und Töchter allein oder gemeinsam den Alten getötet haben, ist letztlich uninteressant. Gift, der chinesische Seidenschal, erschlagen, erwürgt, vielleicht auch nur betäubend, dann lebendig begraben, zusammen mit dem Auto.
Blendend. Also, Morgenthal buddelt selbst noch den Garten auf per Bagger. Die Töchter graben ein bisschen weiter. Und wenn im großen Baggerloch nur Torf war, dann konnten die leicht ein Riesenloch daraus machen. Die Mutter fährt mit dem Wagen durch die Stadt, damit er noch einmal gesehen wird. Dann fährt sie auf Umwegen wieder nach Hause. Sie tragen den toten oder betäubten Vater in den Wagen. Dann fahren oder schieben sie das Vehikel in die ausgehobene Grube. Anschließend schaufeln sie es wieder so weit zu, dass es aussieht wie vorher. Dann melden sie den Vater als vermisst, pflanzen aus Pietät seine geliebten Rhododendren, wie er es gern selbst getan hätte. Und er sitzt die ganze Zeit darunter.
Und schaut sich nicht die Radieschen, sondern die Rhododendren von unten an. Jawohl, ist gute Aussicht.
Keine Leiche, kein Wagen, keine Zeugen. Es ist dunkel, das Haus steht außerhalb des Ortes, ringsherum läuft eine hohe Mauer. Perfekte Sache. Wissen Sie, wie ich darauf gekommen bin? Diese blöde Hawthorne-Geschichte, Wakefield. Dauernd haben wir überlegt, dass Morgenthal entweder, wie der Mann in dieser Geschichte, nahe bei seinem Haus lebt, oder dass er in der Ferne lebt. Oder dass er in der Ferne tot ist. Dass er bei seinem Haus tot ist. Also die vierte Möglichkeit. Die haben wir nicht bedacht.
Das ist ja monströs. Eine Leiche samt Auto im Garten verbuddeln. Aber es gefällt mir, mein Lieber. Es gefällt mir ausgezeichnet.
Große Gratulation, lieber Doktor. Bloß, was machen wir jetzt damit? Was machen wir damit? Eine wunderschöne Beweisführung, ja. Aber wie wollen wir die beweisen?
Sie meinen, wenn ich Sie recht verstehe, Feldwebel, dass wir jetzt graben und nachsehen und danach die Polizei beglücken sollen?
So klingt's.
Ja, ich bin nicht sicher. Nachsehen würde ich schon gern.
Was meinen Sie denn, was ich letzte Nacht gemacht habe?
Was? Ernstlich? Oh, das ist köstlich. Sind Sie bei diesem Regen über die Mauer geklettert und haben unter den Büschen gestochert?
Sie sollten mal meine Schuhe sehen. Aber es war gut dunkel und ich habe unter den Rhododendren mit einer dünnen Stange gebohrt. Keiner hat mich gesehen. So wird man auf seine alten Tage zum Einbrecher.
Und? Haben Sie da was gefunden? Außer nachtschwärmerischen Regenwürmern?
Ja. In etwa 2 Meter Tiefe. Da ist Metall.
Gut. Sehr schön. Aber was machen wir jetzt?
Tja, also, ich will gestehen, dass ich meine religiösen Vorurteile über die Heiligkeit der Familie ein wenig geblendet haben. Eigentlich ist alles ganz klar und sogar offensichtlich. Also denke ich mir, wird früher oder später die Kripo auch draufkommen.
Und wenn nicht?
Oh, wir leben in einer arbeitsteiligen Zeit, nicht wahr? Ich werde es nicht zulassen, dass ein Kommissar auf meine Kanzel klettert und die Sonntagsmesse hält. Und folglich hüte ich mich, in eine polizeiliche Ermittlung einzugreifen. Zumal, ja, ich ja nichts wirklich weiß.
Der Verschwundene, den ich nicht gekannt habe, scheint kein sehr liebenswerter Zeitgenosse gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ob man das nicht als Notwehrmaßnahme seitens der Familie ansehen sollte. Im Übrigen geht es mich nichts an.
Na, und Sie, Kopf, was machen Sie damit?
Womit?
Na, mit Ihrer logischen Ermittlung und dem Stochern im Garten.
Von welchem Garten reden Sie da?
Ja, dem Morgenthalschen.
Morgenthal, Morgenthal, nie gehört.
Praktisch. So ein löcheriges Gehirn. Aber hören Sie weg, Kopf, sonst erinnern Sie sich doch noch. Aber man muss zugeben, es gibt schlechtere Dinge, als den Tod im eigenen Garten zu verbringen.
Aber auch bessere. Skat zum Beispiel. Wer gibt?
Lassen wir den Doktor geben. Ehrenhalber.
Oh, Sie beschämen mich, meine Herren. Na gut. So, da. Und da. Und noch ein Häufchen.
Und ein Kärtchen für Papi. Und eines für Morgenthal.
Für wen?
Sie hörten Das Triumvirat denkt von Gisbert Haafs. Es spielten Pfarrer Barkmann Peter Pasetti, Oberst Albrecht Hans Korte, der Arzt Korf Heinz Trixner. Die Technik hatten Renate Schlichthörlein und Andreas Erik, die Regieassistenz Annette Kurt, die Regie Heinz-Dieter Köhler.
Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks.
Und dieses Hörspiel lief erstmals am 16. November 1985 als Krimi am Samstag im WDR.
Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, wir diskutieren jetzt wieder über das Hörspiel, das gerade gesendet wurde.
Das Triumvirat denkt gehört zu einer kleinen Kriminalhörspielserie, die ab 1984 vom WDR produziert wurde. 4 Folgen hat es gegeben. In jeder stecken Korf der Arzt, Albrecht der Oberst und Barkmann der Pfarrer die Köpfe zusammen, philosophieren und lösen ein kriminalistisches Rätsel.
Das finde ich sehr aufregend.
Die Triumvirat-Serie hatte der gebürtige Niederrheiner Gisbert Haafs ausgeheckt. Haafs ist Autor historischer Romane über Hannibal und Alexander den Großen. Er schrieb Science-Fiction-Bücher und ist Übersetzer von französischer, spanischer und englischsprachiger Literatur, etwa der Sherlock-Holmes-Geschichten nach Arthur Conan Doyle. Als Krimischriftsteller ist Gisbert Haafs durch seine Romane über den universal gebildeten, aber faulen Privatdetektiv Balthasar Matzbach bekannt geworden. Und als Hörspielautor eben durch die 4 Triumvirat-Hörspiele.
Kann uns vielleicht jemand belauscht haben? Das ist doch sehr komisch.
Das Schauspielertrio Heinz Trixner, Hans Korte und Peter Pasetti ermittelte 2-mal zusammen, 1984 und 85. 1996 entstand die 3. Triumvirat-Folge. Da übernahm Harald Leibniz die Rolle des Pfarrers Barkmann für den bereits verstorbenen Peter Pasetti, was den kriminalistischen Rätselspaß aber nicht minderte.
Kein Motiv, keine Gelegenheit, nichts.
2007 schließlich wurde ganz neu gewürfelt. Plötzlich hörte man Peter Fricke, Gerd Hauke und Dietmar Müß. Und dieses Stück existiert nur in einer Live-Aufnahme vor Publikum. Es war das letzte Kriminalhörspiel des Triumvirats. Ob Gisbert Haafs wohl eines Tages noch eins folgen lässt?
Ach, es war nett bei Ihnen. Organisieren Sie doch öfter so schöne Denkabende, bei denen nichts herauskommt als eine unerklärte Leiche.
Prost übrigens.
Prost.
Ja. Prost.
Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit Hörspielen aus der Rundfunkgeschichte. Wir sind jeden Donnerstag mit neuen Folgen zur Stelle in der ARD-Audiothek und überall sonst.
Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, wieder für Ihre Mitwirkung. Und ich glaube, wir sehen uns ja wieder in einer Woche.
So ist es. Und wenn Sie nicht so lange warten wollen, weitere Kriminalhörspiele aus alter und junger Zeit finden Sie hier nebenan in der Audiothek. Folgen Sie einfach den Fußspuren der Justitia oder der Axt zu den Podcasts auf der Spur Schlechte Gesellschaft oder Knallhart. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Also, Wiedersehen.